Sehr gut. Dann fangen wir mal an. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich, oder es ist eine Community-Veranstaltung, hier darf man schon duzen, oder? Gut, alles klar. Dass ihr so zahlreich hier seid. Dann Peter Kirchner, Technical Evangelist bei Microsoft, Deutschland, seit 2008 ungefähr. Und seit ungefähr 5 Jahren auf dem Thema Azure drauf. Heute möchte ich euch euch vorstellen, was man in Azure Richtung Hybrid machen kann. Hybrid ist ein Thema, mit dem ich mich die letzten 2 Jahre vermehrt beschäftige, insbesondere bei den IT-Infrastrukturen. Heute dann zum Thema Automatisierung und natürlich auch zur Identitätenverwaltung. Vielleicht erkennt es manche schon am Logo. Wer kennt das Logo? Ja? Genau, Azure AD. Das wird heute das Thema sein. Für diejenigen, die es noch nicht kennen, ich habe zahlreiche Demos mitgebracht. Ich habe sie sogar vorher aufgezeichnet, weil ich nicht wusste, wie das Internet hier ist. Und Cloud-Demos, wie ihr wisst, benötigen Internet. Aber deswegen bin ich da nicht ganz drauf angewiesen. Und der schöne weitere Vorteil ist, dass ich habe das gestern Abend noch aufgezeichnet, ist, ich habe euch die Wartezeiten rausgeschnitten. Es sind ja immer so manchmal ein paar Kringel drin. Ihr werdet sehen, die bewegen sich schneller als sonst. Ja? Damit ihr seht, welche Zeit ich euch sozusagen, welche Lebenszeit ich euch damit erspart habe. Ja. Gut, fangen wir mal an. Warum ist das überhaupt ein Thema? Ich habe übrigens, nicht wundern, ich habe einfach die englischen Slides mitgebracht, weil die von der Microsoft kommen und da ändert sich immer so viel, deswegen ist es mittlerweile müßig, das ins Deutsche zu übertragen. Ich glaube, das ist bei so einer Community-Veranstaltung kein Problem. Fragen übrigens, weil ich so viel Content habe, würde ich euch bitten, vielleicht am Ende die zu stellen. Wenn es ganz kurze Fragen sind, dann gerne auch zwischendurch. Aber wenn es so, wenn ihr schon ahnt, Antwort könnte länger dauern. Wenn eure Frage schon eine Minute dauert, dann könnte vielleicht sein, dass die Antwort ebenfalls eine Minute dauert. Ja. Aber alles, was so mit Ja, Nein und so weiter und so, ich habe was nicht verstanden und so weiter, oder man geht nochmal einen Schritt zurück, das ist natürlich auch zwischendurch kein Problem. Zur Motivation. Warum interessiert uns überhaupt dieses Thema? Ich mache das mal ein bisschen auf. Hier gibt es so ein paar Institute, die immer munter Leute befragen und interessante Dinge dabei herausfinden. Dinge, wo man häufig ein Bauchgefühl für hat. Allerdings sind die dann doch, ist es manchmal doch sehr sinnvoll, die dann auch mit Zahlen zu untermauern. Das heißt, ihr kriegt das ja alles später. Die Slides könnt ihr euch auch gerne runterladen. Oder kriegt ihr bestimmt auch über die Konferenz. Ich kenne den Prozess nicht, aber spätestens über meinen Blog könnt ihr auch alles runterladen. Dann seht ihr auch die ganzen Referenzen. Was hier ganz interessant ist, ist für die Motivation, dass ein bedeutender Teil der Arbeiter mit auf ihren Geräten, die sie zur Verfügung haben, gemeinsam private und geschäftliche Dinge durchführen. Ich glaube, das ist, eigentlich habe ich sogar mehr Leute erwartet, das ist ein höheren Anteil, aber von meinem Bauchgefühl und von meinem Umfeld müssten es mehr sein, weil zumindest bei uns in der Firma macht jeder auch Privates mit seinem Rechner und mit seinem privaten Rechner wahrscheinlich auch Berufliches. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich denke mal, es müsste sich wahrscheinlich bei den meisten so decken. Dann über 80%, ich finde auch die Formulierung hier ganz nett, admit, also haben zugegeben, ja, dass sie auch nicht genehmigte Software, also Software-as-a-Service-Angebote aus dem Netz nutzen. Ja. Und dazu zählen ja eigentlich auch schon so Klassiker wie Dropbox oder ein OneDrive oder was auch immer, um mal schnell Daten miteinander auszutauschen. Oder wenn es, was es auch schon seit Jahren gibt, ist sowas wie Doodle oder sowas. Ja. Das sind ja, ich meine, wenn man damit einen Geschäftstermin plant oder vielleicht ein Team-Meeting oder sowas, sind das ja im Prinzip auch schon wieder interner, die man dort rausgibt. Ja. Und wie ihr wisst, zumindest bei vielen dieser Dienste reicht ein Link und man kommt auf die Daten drauf. Bei Dropbox ist es so, bei Doodle ist es so und bei anderen Dingen ist es ähnlich. Ja? Also deswegen wahrscheinlich hier immer noch auch noch die Formulierung admit, ja? Geben es zu. Weil sie wahrscheinlich wissen, dass es nicht wirklich der Königsweg ist. Und über 70% der Befragten hier in einer Studie haben, oder nicht der Befragten, sondern hier die Studie hat ausgesagt, dass über 70% der Einbrüche dadurch geschehen ist, dass jemand entweder zu schwache Zugangsdaten hatte oder dass die Zugangsdaten jemand anderen bekannt geworden sind. Ja. Sprich, 70% Einbrüche ist schon eine ganze Hausnummer, wenn man die vermeiden könnte, nur dass man es dadurch, dass man es schafft, dass man die Zugangsdaten besser verwaltet, schützt, wie auch immer, dann hat man schon einen ziemlich großen Batzen geschafft. Ja. Trifft hier nicht die 80-20-Regel, die man immer so schön kennt, aber eine 70-30-Regel ist auch schon nicht schlecht. Gut, was hat eine Microsoft hier anzubieten? und warum interessiert uns das Ganze? Ja? Was wir heute an Trends immer sehen, ist hier auf der linken Seite, fangen wir mal an. Wir arbeiten heute mit allen möglichen Geräten. Ich wette, jeder von uns hat irgendwie ein Tablet, hat einen Laptop, hat noch sein Smartphone und vielleicht auch schon seine Smartwatch im Einsatz und greift damit irgendwo auf irgendwelche Daten zu. Ja? Also ich glaube, das ist schon mal gang und gäbe. Musste man vor ein paar Jahren noch mehr motivieren. Mittlerweile ist das, glaube ich, ganz normal. Ja. Wir möchten natürlich auch die Produktivität erhalten und diese müssen wir natürlich in dem gleichen Maßstab auch verwalten und das auch noch sicher machen. Ja. Also ich weiß, die IT arbeitet häufig gefühlt, ja, ich sage gefühlt gegen die Mitarbeiter. Ich höre es auch immer so bei uns im, nicht direkt in meinem Kollegenkreis, aber wenn man schon mal ein bisschen weiter das fasst, sitzen hier Marketiers drin. Ich will niemanden beleidigen. Ich weiß, ein, zwei sitzen vielleicht drin. Aber da ist vielleicht die Awareness nicht immer ganz dafür da. Ja? Also, dass man hier schon wieder einen neuen PIN braucht, da schon wieder eine virtuelle Smartcard und es hört sich immer alles so nach Schikane an. Ja? Dabei hat das alles einen ziemlichen guten Hintergrund, das Ganze. Ja. Was weiter ein guter oder ein wichtiger Trend hierbei ist, wir haben ja bereits Infrastrukturen, die wollen wir auch weiterhin benutzen und die müssen auch natürlich in eine neue Lösung eingebunden werden. Es kann nicht sein, dass wir irgendwo eine Lösung haben und dann, ja, dann funktionieren übrigens deine alten Sachen nicht mehr. Sieh zu, wie du aufs Neue migrierst oder wie du wechselst. Ja, das kann es nicht sein. Und natürlich haben wir eine ziemliche Plattformvielfalt, ja, also über unterschiedliche Betriebssysteme und Gerätetypen. Das ist so, sind so ein paar Treiber für die ganze Story, warum wir uns denn auch mit diesem Thema Mobility überhaupt rumschlagen müssen. Und das ist eigentlich nur so ein Slide, das soll so ein bisschen den Wirrwarr klar machen. Ja, wir haben hier unterschiedliche Software-as-a-Service-Angebote oben, wir haben in der Mitte die ganzen Geräte. Hier unten haben wir dann allerdings auch noch so, ja, ich hätte schon fast gesagt Exoten, ja, sowas wie die Intranets oder auch verwaltete Geräte oder auch die Private Cloud, wie sie heutzutage genannt wird. Manche haben vielleicht wirklich schon eine Private Cloud, aber ich denke mal, bei vielen ist es einfach nur noch einfach das ganz klassische Internet oder Intranet, das halt zum Teil zwar virtualisiert sein kann, aber Private Cloud trifft es vielleicht nur bei wenigen zu, zum jetzigen Zeitpunkt. Gut, was wir also brauchen? Wir brauchen etwas, was sozusagen unsere Identitätenverwaltung unterstützt, die wir bereits haben, on-prem, das heißt im lokalen Rechenzentrum typischerweise. Da haben wir auch meistens dann, also viele haben dort einen Windows Server Active Directory am Laufen. Wer hat das bei sich in der Firma am Laufen? Ja, gingen fast alle Hände hoch. Gegenprobe, wer hat es nicht am Laufen? Okay, ja, damit zählt das wieder rein. Gut, und auf der anderen Seite dann die Cloud mit all seinen Angeboten, mit all seinen Versuchungen. Und in der Mitte sind dann wir mit dem Azure Active Directory, um hier einen Weg zu finden, das Ganze zu konsolidieren. Und wie das passiert, das zeige ich heute euch auch in einigen Demos, wie wir das bewerkstelligen. Erstmal haben wir hier, das ist sozusagen das Marketingversprechen, dass wir hier eine einfache Verbindung haben. Ja, wir stöpseln irgendwas zusammen, wir sehen nachher, was das eigentlich ist. Aber für jemanden, der so eine Slides baut, ist das wahrscheinlich irgendwo was zusammengestöpselt wird. Ich zeige euch einfach nachher die Tools, die man dafür installiert. Und auf der anderen Seite, was bekommen wir damit? Wir bekommen Single Sign-On in die diverse Software-as-a-Service-Angebote, die wir eben in dieser Kreuz- und Querwolke gesehen haben, wo alles miteinander verbunden war. Wir wollen Single Sign-On. Warum wollen wir Single Sign-On? Wir wollen keine zigtausend Benutzerkonten und Passwörter, weil was passiert dann? Der typische Nutzer merkt sich die eh nicht. Entweder er nimmt für alle Konten das Gleiche, gleichen Benutzernamen, gleiche Kennwort, ziemlich blöd, ja, wenn er das für seine wichtigen Daten nimmt, wie für ein x-beliebiges Forum, ja. Wer so ein Forum betreibt, der hat dann, ist ja praktisch in der Macht dann, wie diese Daten dort gesichert werden, die Zugangsdaten, und kann natürlich dann einfach sowas abfischen. Genau, und wenn er nicht überall das gleiche Konto hat, dann hat er höchstwahrscheinlich ganz viele Post-its, und ich hoffe, hier in diesem Raum hat jeder dann irgendwie irgendeine Art von Passwortmanager, um seine zigtausend Benutzerkonten zu verwalten. Hoffe ich ganz stark. Gut. Und was dann natürlich auch noch eine cooles Schmankerle ist, was wir dann dazu bekommen, wenn wir erstmal so einen Dienst in der Mitte haben, wir können uns ein bisschen Arbeit ersparen, indem wir den Nutzer einige Dinge selber machen lassen. Ja, und dazu gehört typischerweise so Selbstbedienungslösungen wie Kenwood zurücksetzen. Ist, glaube ich, so das Typische, was die meisten Mitarbeiter so nach dem Urlaub machen müssen. Ja. Das heißt, wir kümmern uns um Azure Active Directory, logischerweise. Kurz zusammengefasst, was stellen wir uns darunter vor? Einmal, Es ist ja, eine umfassende Lösung, um Identitäten zu verwalten. Das ist schon mal interessant, Identitäten verwalten. Und das Zweite ist, wir haben auch eine Zugriffssteuerung, also eine Zugriffslösung. Das zeige ich euch dann auch gleich nochmal ein paar Beispiele. Das Zweite, was hier interessant ist, es kombiniert, wie gesagt, den Verzeichnisdienst. Logischerweise, wenn wir Identitäten verwalten, müssen wir auch irgendwie eine Art Verzeichnisdienst haben. Das ist das eine. Wir müssen diese Identitäten auch noch irgendwie verwalten. Wir müssen nicht nur ein Verzeichnis haben, das sie an jemanden ausliefert. Wir müssen sie auch verwalten können. Wir müssen irgendwie ein Verwaltungstool haben, um diese ganzen Software-as-a-Service-Lösungen, die wir gerade gesehen haben, auch irgendwo ja auch eher zu verwalten. Wem geben wir, auf welche Lösung geben wir Zugriff und wie erfolgt dort dann die Authentifizierung? Ja. Gut, und dann, ja, weil es von Marketing-Slide geklaut ist, es gibt es in drei Varianten, frei, basic und premium. Ja. Gut. Gehen wir mal in die erste Demo rein. Und zwar ein Überblick über Azure Active Directory, wer es noch nicht gesehen hat. Und wie gesagt, aufgezeichnet, ich kann pausieren, wo ich möchte. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ja. Genau. Das ist das Azure Active Directory, das Portal. Das heißt, das ist das Verwaltungsportal von Azure. Ich hoffe, wir haben schon viele gesehen. Ja. Wer von euch hat denn schon mal in diesem Portal gearbeitet? Cool, diese Quote ist unüblich. Ja, sehr cool. Wer hat Azure Active Directory schon in diesem Portal gesehen? Okay. Ich könnte Zeit sparen. Gibt es ein Veto bei jemandem? Möchte jemand das nochmal sehen? Ist kein Problem. Also einfach gegen die anderen durchsetzen, wenn... Okay, sehr gut. Dann nicht schlimm. Haue gibt es danach. Genau. Gut, aktuelles Azure Active Directory, also aktuelles Azure Portal. Ihr wisst, es gibt auch das neue, das sogenannte Preview Portal. Wir sind erstmal hier drin. Hier in der Navigation links, Azure Active Directory, haben wir auf der rechten Seite all die Azure Active Directories gelistet, auf die wir in irgendeiner Form Zugriff haben. Hier sehen wir schon mal zwei. Einmal das Microsoft Azure AD, in dem ich komischerweise nur User bin. Da habe ich keine Admin-Privilegien. Wäre cool, wenn. Aber ich habe auch natürlich mein eigenes, ich habe es PK-Demo genannt, da bin ich Global Admin. Ja? Also, und das nutze ich natürlich auch für meine Demos, weil in dem anderen habe ich nichts zu sagen. Da bin ich halt wirklich nur ein einfacher User. Gut, dann gehen wir also mal auch dort rein. Rein. Jetzt habe ich so viel geredet schon. So. Was wir dann sehen, ist dann, ich gehe gleich auf die Users-Seite, da sehen wir natürlich die Nutzer, die in diesem Verzeichnis gelistet sind. Das sind unterschiedliche Nutzer, die kommen aus unterschiedlichen Quellen, hier zum Beispiel aus dem lokalen Active Directory, aus dem Azure AD, also aus unterschiedlichen Quellen. Kann auch ein Microsoft-Konto sein. Dann gibt es auch einen Reiter Applikation. Das sind die Software-as-a-Service-Lösungen, die ich verwalten kann. Das gucken wir uns hier auch noch später nochmal an. Domains sind jetzt hier noch keine drin. Hier mal ein privates, das ich privat nutze. Da sind dann einfach ganz viele Domains gelistet, die ich schon mal approved habe, die damit verbunden sind und die praktisch meinem Azure AD für Authentifizierung auch bekannt sind. Directory Integration, das zeige ich euch auch noch nachher, wie man es mit einem lokalen AD verknüpft. Konfiguration gehe ich nur ganz kurz mal rüber, damit ihr seht, es gibt da ziemlich viel, was man konfigurieren kann. Benachrichtigungen, Multifaktor kann man einstellen, welche Geräte können joinen. Aber darauf gehe ich heute so im Detail gar nicht ein, da bräuchte man ein bisschen länger. Wie verwaltet man Gruppen, hat man automatische Gruppen oder sonst was. Applikationsproxy zeige ich heute auch nochmal. Reporting, User Access, also ziemlich viel, was man dort einstellen kann. Auf ein paar Dinge werde ich dann auch nachher dann eingehen. Gut, was ziemlich cool ist beim Azure AD, sind die Berichte. Und zwar könnt ihr dort ziemlich leicht Berichte abfragen für ungewöhnliche Aktivitäten. Die typischste und am einfachsten zu erklärende untypische Aktivität ist, wenn sich ein Nutzer einmal in Europa anmeldet mit seinem Azure AD-Konto und es dann irgendwie 2 Minuten später in den USA damit anmeldet. Ja, was wir im Hintergrund einfach machen, ist, wir haben Bing Maps die Funktionalität drin und schauen, wie lange würde es dauern, von diesem Punkt A zu dem Punkt B zu kommen. Ist das innerhalb der Zeit möglich, wo der Nutzer praktisch sich wieder angemeldet hat? Und 2 Minuten wären in diesem Fall nicht möglich, weil unsere Bing APIs würden sagen, da brauchst du wahrscheinlich mit einem ziemlich schnellen Flugzeug doch schon irgendwie 6 Stunden hin. Und dann würde es hier gelistet werden unter ungewöhnliche Aktivitäten. Wo haben wir es hier? Hier, das dritte. Sign-ins von Multiple Geographics. Das würde dort gelistet werden, und weil es merkwürdig erscheint. Muss man natürlich wissen, das gilt für den normalen Nutzer. Unser eins, der loggt sich mal per RDP mal in den USA ein, mal woanders ein. Das muss man wissen. Ja? Aber typischerweise für eine normale... Ja, aber man kann es natürlich dann Ausnahmen generieren. Ja. Ja, genau. Also da muss man, aber es ist natürlich eine Funktionalität wie viele andere, die, das ist schon mal eine coole Sache, würde ich mal sagen. Gut. Das ist, müsste eine schicke Animation sein, die weggeht. Sehr gut. So, wir haben also hier ein Verzeichnis in der Cloud. Das bedeutet, wir können hier natürlich auch unsere beiden Verzeichnisse, beide heißt das da rechts, unser Azure AD, und das hier links, unser Windows Server, unser AD, können wir miteinander synchronisieren. Ja, damit wir jetzt nicht zwei Datenbanken pflegen müssen, weil das wäre eine ziemliche Arbeit für die meisten von Ihnen, von euch. Genau. Gut. Das heißt hier, das kann man dann miteinander synchronisieren. Und dafür haben wir ein Tool, das nennt sich neuerdings Azure Active Directory Connect. Es gab ein paar Vorgänger-Tools. Euch ist bestimmt sowas wie DeerSync bekannt oder andere Connect-Tools und wie sie auch alle hießen. Die sind jetzt alle konsolidiert im Azure Active Directory Connect. Ja, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, das miteinander zu synchronisieren. Wir haben auch Regelwerk, was wir dort hinterlegen können. Das heißt, welche meiner Nutzer sollen eventuell in das Azure AD synchronisiert werden und welche nicht. Ja, das möchte ich ja unter Umständen steuern können. Und ich habe mir mal für diese Demos habe ich mir eine kleine Demo-Umgebung aufgebaut. Die will ich euch nur kurz zeigen, was hier meine Demo-Umgebung darstellt. Ziemlich simpel. Ich habe hier in Azure logischerweise, weil wo baut man sich Demo-Umgebung auf, habe ich mir einfach mal ein virtuelles Netz aufgelegt mit zwei Domain-Controllern, ja, ein DC1 und ein DC2, so eine kleine typische Demo. Ja. Und in dieser Demo-Umgebung habe ich auch wahnsinnig viele User drin, und zwar einen normalen Nutzer und einen Admin. Ja, also den ich auch nutze. Ja, mehr nutze ich hier für diese Demo nicht. Ja, hier seht ihr es nochmal, meine beiden Domain-Controller, und eigentlich müsste ich auch noch gleich nochmal in die Users reingehen. Da seht ihr hier an dieser Stelle mein ADM-PK. Das ist ein Admin-Account, wie man unschwer erahnen kann. Und dann habe ich mir unten kreativ, wie ich bin, scrolle ich runter, mir, was glaubt ihr, was das Demo-Account ist? Ja, einen Max Mustermann angelegt. Ich hoffe, niemand heißt hier Max und nicht mit Nachnamen Mustermann. Okay, gut. Also das ist meine kleine Demo-Umgebung, die ich hier verwende. So, und wir machen es jetzt einfach, dass wir dieses Hybride erzeugen. Hybrid bedeutet in diesem Fall ja, dass wir beide Umgebungen sozusagen gleichzeitig nutzen können. Ja, wir geben keine von beiden auf. Wir geben nicht irgendwie Azure AD auf im Vorfeld, weil wir sagen, wir haben das lokale AD, und wir geben auch nicht das lokale AD auf, weil wir sagen, oh, wir möchten alles in der Cloud machen. Ja. Und hier sind auch übrigens die Tools, die ihr hoffentlich bisher schon mal gesehen habt. DeerSync sehr bekannt gewesen, oder auch Active Directory Sync. Wie ihr aber seht, ADFS bleibt nebenher bestehen. Ja. Das heißt, wenn ihr anspruchsvollere Lösungen habt, die wir bisher ja noch nicht abdecken können, typischerweise der häufigste Wunsch, und ich sage gleich, ja, ist auf unserer Liste von Wünschen, die uns bekannt sind, Smartcard, ja. Ich weiß, das ist auf der Wunschliste, ich kann aber jetzt nicht sagen, wann oder so. Die Frage käme wahrscheinlich als nächstes. Das gibt es noch nebenher. Das heißt, ihr könnt das natürlich auch weiterhin auch mit ADFS verwenden, um eure individuellen Authentifizierungs, ja, eigentlich ist ja die Authentisierung, ja. In Deutschland haben wir ja die Möglichkeit zu differenzieren, die unterschiedlichen Authentisierungsmöglichkeiten abzudenken, die Azure Active Directory noch nicht abdecken kann. Komme ich nachher auch nochmal darauf zu sprechen, was Azure Active Directory hier bei, gerade was Multifaktor nachher angeht, hier anzubieten hat. Und es ist halt noch weniger, als was man außerhalb noch findet. Also hier nochmal die beiden Varianten. Die obere Variante ist wirklich ganz einfach mit dem Azure Connect Tool, dass wir hier diese Identitäten synken. Auch hier wird immer darauf Wert gelegt, dass es in jedem Slide, das wir haben, immer heißt, ja, wir synchronisieren natürlich auch nur die Passwort-Hashes. Ja, darauf wird immer viel Wert gelegt, weil sonst immer Panik aufkommt. Und der zweite Weg ist dann die Authentifizierung. Authentifizierung insgesamt über ADFS. Das heißt, wir verwenden zwar Azure AD als Login-Landing-Page, aber diese Anfrage wird dann an das eigene ADFS-Login weitergereicht. Und weil es das eigene ADFS-Login ist, können wir dort natürlich die Authentisierung, Authentisierungstools vornehmen, die wir brauchen. Zum Beispiel halt dann vielleicht eine Smartcard oder weiß ich nicht, vielleicht Quizzes, wie heißt dein Kollege, der vor 3 Jahren eingestiegen ist und immer rote Hemden trägt oder sowas. Ja? Also, man ist ja, die Fantasie kann man ja freien Lauf lassen, was man alles für die Authentisierung nimmt, auch wenn es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Gut, dann kommt hier das Thema ins Spiel, was wir am Anfang schon mal angerissen haben. Wir haben ja diese Software-as-a-Service-Lösung. Ja? Das heißt, wir sind jetzt schon mal einen Schritt weiter. Wir wollen auf diese Lösung auch zugreifen. Bisher war es normalerweise notwendig, dass wir dafür halt die Konten des jeweiligen Anbieters verwendet haben. Sei es bei einer Salesforce, haben wir irgendwie dort Credentials gehabt und die mussten wir halt eingeben. Sei es ein Twitter, sei es ein Office 365, gibt es auch, oder auch andere Dinge. Überall sind Software-as-a-Service-Angebote und überall haben wir Zugangsdaten. Und das ist genau das Problem. Wir haben unheimlich viele davon. Wer ist der Meinung, dass er zu viele Zugangsdaten hat? Das ist wunderbar. Immer diese Fragen, wo eigentlich sowieso sehr mit Ja antwortet. Ja. Genau. Und das ist natürlich ein Weg, den wir hier angehen können. Ich habe hier auch was vorbereitet, logischerweise. Und zwar zeige ich euch im ersten Schritt die Demo, wie wir diese Synchronisierung einrichten. Dafür nehmen wir diese Demo-Umgebung, die ich euch gerade gezeigt habe. Auf diesem einem dieser DCs, ich glaube, ich bin hier auf dem DC2, ja, sieht man nirgendwo, aber ich weiß es, habe ich schon das Setup-Tool hinkopiert für den Connect-Installer. Ja, das heißt, ich installiere hier den ganz normal, Azure AD Connect, und keine Sorge, ihr müsst an keiner Stelle lange warten, sprich, ich müsste jetzt hier auch unten diesen Disclaimer hinmachen, wie in der Fernsehwerbung, manche Szenen sind gekürzt, ich habe sie allerdings nur schneller abspielen lassen. So, erstmal wurden die Dateien kopiert. Das dauert normalerweise schon 1-2 Minuten. Ja. Genau. Dann kommt die Konfiguration für das Azure AD Connect Tool. Man willigt natürlich immer den jeweiligen Lizenzterms und sonst was für Richtlinien ein zu. Ich habe die bestimmt auch irgendwann mal gelesen in der Zukunft. Ja. Hier kann man dann die Express-Settings nehmen. Das heißt, dass ich hier dann erstmal eine initiale Synchronisierung nehme und dass hier auch erstmal standardmäßig alle Nutzerkonten synchronisiert werden. Das heißt, es werden hier keine besonderen Regeln angelegt. Das kann man alles später dann machen. So, jetzt wird es interessant. Jetzt mache ich mal kurz Pause. Irgendwann muss er ja natürlich auch Credentials haben. Also irgendwann muss natürlich auch das Tool Zugangsberechtigungen haben, auf irgendwelche Verzeichnisse zuzugreifen. Die erste, die wir hier brauchen, ist die Zugangsberechtigung zum Azure AD. Das heißt, hier muss ich jetzt ein Konto angeben, das Global Admin ist beim Azure AD. Ja? Das ist hier dann auch ein Demo-Account logischerweise, hier mein ADM-Demo. Also wie man an meinem Kürzel, ich verwende Prefix immer ADM für Admins und das Konto dazu. Das heißt, jetzt habe ich Berechtigung in das Azure AD, jetzt brauche ich auch noch Berechtigung ins lokale AD. Das heißt, hier gebe ich jetzt meinen lokalen Admin an, meine Domäne habe ich Demo-Environment-AD genannt, also Demo-Env-AD und auch hier ADM-PK ist mein Admin hier, mein Domain-Admin und das Passwort. Das heißt, jetzt haben wir Berechtigung in beide Verzeichnisse. Und jetzt geht die Konfiguration los und da könnt ihr echt froh sein, dass ich hier das aufgezeichnet habe. Also das geht so in Wirklichkeit nicht. Ja. Das ist, wenn ihr noch die 486er kennt, das ist diese Turbo-Taste. Ja. Genau. Ich habe auch mal hingeschrieben, das waren ursprünglich 3 Minuten 50, was hier abgespielt wird. Und das habe ich auf 10 Sekunden gekürzt. Das waren jetzt 10 Sekunden. Ja, dann ist es fertig. Und die Synchronisierung ist eingerichtet. Jetzt muss man ein bisschen warten, je nach Größe des Verzeichnisses. In meinem Beispiel ist jetzt das Verzeichnis innerhalb von 5 Minuten synchronisiert gewesen. Das heißt, die Engine ist angestoßen, hat dann Kontakt zu meinem Azure AD aufgenommen, hat dort geschaut, was dort vorhanden ist. Dort war noch nichts, das heißt dann erstmal alle Konten dort rein. Ja, bitte. Also meine Das ist, du hast da nicht irgendwie so ein Forest oder sowas. Das wird im Azure AD nicht abgebildet. Du hast da eine wirklich flaches Verzeichnis mit Nutzern. Ja? Das ist im Prinzip alles, was du hast. Du kannst zwar auch deine User Principles nochmal festlegen, was heißt, was für eine Domäne haben die praktisch im Anmeldenamen. Das kannst du mitführen, aber du hast jetzt du kannst nicht deine Domänen mit den Forests in Azure AD abbilden. Ja? Gut, ganz viele Dienste. Das ist mal so ein Ausschnitt, was man sich alles vorstellen kann unter Software as a Service. Ich denke mal, viele von diesen Diensten sind euch irgendwie in irgendeiner Form schon auch über den Weg gelaufen. Ich wette davon, sogar irgendwie ein Drittel, könnte ich mir vorstellen, nutzen auch manche schon. Ja? Also sind so die typischen Dienste, die man nutzen kann. Und es ist halt echt überwältigend, finde ich das manchmal schon, wenn ich dann in die Galerie reingehe im Azure AD und sehe, wie viele Software as a Service Apps dort schon gelistet sind, die ich praktisch mit einem einfachen Klick in mein Azure AD hinzufügen kann. Ich zeige euch gleich mal ein Beispiel. Ich habe einen bekannten Anbieter genommen. Ja, mit dem führe ich das euch gleich mal vor. Erst noch ein bisschen Theorie wieder. Das heißt, wir haben hier, wie sieht man es, Tendenz natürlich steigend, mittlerweile über 2.500 Apps, die man hier schon auswählen kann, und es kommen natürlich immer weitere Anbieter dazu, die sich auch hier integrieren können. Weiterhin haben wir auch die Möglichkeit, wo sieht man das am besten? Und zwar hier links sind die Software-as-a-Service-Angebote, die Web-Apps, genau. Ich finde, die Namen sind ja Schall und Rauch bei Microsoft. Braucht ihr euch nur für 6 Monate merken, danach haben sie einen anderen Namen. Bei Web-Apps in der Mitte seht ihr unten dann, da steht dort Azure Active Directory Application Proxy. Das heißt, hiermit könnt ihr sogar eure Anwendungen, die bei euch im Intranet liegen, sogar veröffentlichen über das Azure AD. Mache ich nachher auch mal ein kleines Beispiel, indem ich einfach einen ganz einfachen IIS hochziehe ich ziehe es auf einem der DCs hoch, aber nur zu Demo-Zwecken logischerweise, um zu zeigen, wie man halt so einen internen Webserver extern über das Azure AD zur Verfügung stellt. Ja, ist eine ganz einfache Demo, geht super schnell. Das heißt, ich zeige euch jetzt erstmal, wie man hier diese Applikation, die wir gerade gesehen haben, eine davon einrichtet. Dazu gehe ich hier im Azure-Portal in den Bereich Applications gleich rein. Ja? Hier sehen wir nochmal übrigens, gut zu sehen, stopp. Hier sehen wir übrigens auch meine beiden Konten, die mir jetzt wichtig sind. Ich habe meinen Demo-Admin, der kommt ja aus dem Azure Active Directory selbst, wie ihr dort seht. Die Quelle ist Azure Active Directory. Und der Max Mustermann. Und der Max Mustermann kommt aus meinem Local Active Directory. Das sind hier beide zwei Service-Konten, die kommen von dem Connect-Tool. Also ich habe das Connect-Tool auf beide DCs installiert. Und das andere ist unwichtig. Genau, das andere sehen wir später. Ich habe noch so einen Service-Account oben angelegt. Das brauchen wir später für die Automatisierung. Aber erstmal haben wir hier wichtig, der Max Mustermann wurde hier herein synchronisiert. Gehen wir in die Applikationen rein, welche noch leer sind. Und jetzt wählen wir das in der Mitte, Add an Application from the Gallery. Ja, das in der Mitte. Das heißt, hier können wir dann aus dem Riesenkatalog wählen, die wir gerade gesehen haben. Das heißt, mit einem Klick können wir dann so eine Software-as-a-Service-App unserem Azure Active Directory hinzufügen. Ihr seht ja auch eine Salesforce, ein Office 365 und noch viele weitere. Ich suche jetzt mal dezidiert nach einem, den ihr kennen solltet und wähle jetzt hier mal Google Deutschland aus. Das heißt, ich möchte mit meinem Azure AD Login, möchte ich meinen gesamten Google-Konten managen können. Also alles, was damit hintersteckt, Gmail, Suche, Suchergebnisse, was auch immer dahinter hängt. Ja. So, die App ist hinzugefügt worden. Jetzt wähle ich nur noch aus, wie möchtest du vorgehen? Möchtest du, dass du jedes Passwort verwalten lässt vom Azure AD oder soll das durch ein ADFS irgendwo anders verwaltet werden? Ich sage jetzt hier, das soll durch Azure AD selbst verwaltet werden. Ja, das bleibt so. Und jetzt muss ich auch noch die Nutzer zuweisen, welche meiner Nutzer aus meinem aktuellen Azure Active Directory dürfen auf diese App zugreifen. Ja, das heißt, das kann ich auch noch steuern. Entweder Gruppen habe ich jetzt noch nicht für meine einen Nutzer, sondern ich gehe auf Users und füge jetzt hier meinen Max Mustermann und meinen Demo-Admin jetzt hier hinzu, drücke auf Assign und berechtige sie damit für diese Google Deutschland-App. Ja, das heißt, die werden dann gleich in einem Portal diese App gelistet sehen. Fertig. Das heißt, ich gehe jetzt in Chrome rein als Beispiel und jetzt gibt es hier eine Adresse, die heißt myapps.microsoft.com. Das ist ein Portal, in dem dann, sobald sich ein Nutzer mit seinem Azure AD-Konto angemeldet hat, sieht er all die Apps, auf die er zugreifen darf. Die haben wir gerade gesehen. Admin hat irgendwann mal bestimmt, du darfst auf diese App zugreifen. Und die werden dann dort individuell für jeden Nutzer gelistet. Das heißt, ich melde mich hier mal an, unter myapps.microsoft.com. Hier sehen wir jetzt auch hier meinen Max, mein Max sagen wir da gerade. Okay, ich nehme jetzt das ADM. Ich nehme jetzt den einen Admin. Speichere das jetzt natürlich nicht. Und jetzt sehen wir hier unsere eine App, die hier gelistet ist, ja, Google Deutschland. Das haben wir gerade hinzugefügt und wir haben auch gerade den Admin dafür berechtigt. Wir klicken drauf und jetzt kommt der Connector ins Spiel und jetzt muss dieser Connector, weil es das erste Mal ist, dass er ausgeführt wird, wissen, okay, welches Google-Konto hast du denn auf Google-Seite? Ja? Du musst mir deine E-Mail-Adresse in diesem Fall geben und auch dein Kennwort dafür. Und dann verwaltet das Azure AD in Zukunft. Ja. Das kann natürlich je nach Anbieter unterschiedlich sein. Wenn ein Anbieter irgendwie eine Kundennummer braucht, dann würde hier statt E-Mail-Adresse natürlich eine Kundennummer stehen. Und das Kennwort dazu, das sind übrigens auch so alles Vorteile, wenn man das aufzeichnet vorher. Ich kann vorher mit der Zwischenablage immer schön viel arbeiten und das Kennwort dort reinpacken. So, und jetzt, das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen, hat mich in diesem Fall, kam so eine Eingabemaske, die habt ihr ganz kurz gesehen. Wie ist das Passwort da reingekommen? Man muss jetzt zwei Software-as-a-Service-Anbieter unterscheiden. Diejenigen, die eine direkte Integration mit Azure AD schon haben und diejenigen, die es nicht haben. Diejenigen, die es nicht haben, wie Google in diesem Fall, die brauchen ein kleines Tool, das durch Azure AD geliefert wird. Das ist ein Plugin, das für diverse Browser angeboten wird, für ein IE, für Chrome auf jeden Fall, Firefox auf jeden Fall auch. Den anderen habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Und das wird in diesen Authentifizierungsanmeldeprozess mit eingeschaltet und weiß dann an einem bestimmten Punkt, hier ist die Eingabemaske, ich muss jetzt vom Azure AD, muss ich den Benutzernamen und das Kennwort oder was auch immer der Anbieter braucht, dort reinpasten. Ja? Das ist sozusagen nicht der Königsweg, aber es ist ein Weg, um auch hier nicht mit einzelnen Credentials oder mit einzelnen Zugangsdaten hantieren zu müssen. Aber wie gesagt, ist nicht der Königsweg. Der Königsweg ist die direkte Integration. Aber dann muss natürlich ein Entwickler hergehen und natürlich auch diese direkte Integration einbauen. In diesem Fall musste er es noch nicht. Sprich, das kann man auch als einen Weg dorthin sehen. Gut, und was wir jetzt da oben sehen, wir sind jetzt angemeldet mit einem Account. Dort, ich habe ihn jetzt max.sharedev@outlook.de genannt. Und ich muss in Zukunft mir nicht dieses Kennwort merken. Das heißt, das kann jetzt super sicher sein, das kann 40 Stellen lang sein. Das musste ich einmal dort eingeben und nicht mehr in Zukunft irgendwie im Kopf haben. Was ich im Kopf haben muss, ist nur meine einzelnes Zugangsdatum von meinem Azure AD. Ja, das ist der Vorteil hierbei. Was auch noch hier geht, wir haben jetzt hier gesehen, ich habe meine eigenen Zugangsdaten eingetragen. Vorhin, wo ich den Nutzer autorisiert habe für diese App, da gibt es auch unten so einen Button Edit Account. Da kann der Admin auch vorab schon diese Daten eingeben. Ist sehr praktisch für Team-Accounts als Beispiel. Nehmen wir mal an, ihr habt einen Team-Account für Twitter. Ja, dann bekommt nicht jeder einzelne Mitarbeiter die Zugangsdaten, sondern ihr macht eine App dafür, weist die Nutzer auf diese App zu und der Admin trägt vorab die Zugangsdaten ein. Und ich muss mal jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen, weil wir hier unter uns sind, der normale Nutzer wird an diese Zugangsdaten nicht kommen. Warum sage ich das? Twitter arbeitet auch noch mit diesem Plugin. Das heißt, wer in der Lage ist, mit Fiddler umzugehen, wird natürlich da irgendwie rankommen. Ja? Aber wie gesagt, die Daten müssen halt erstmal hin. Was natürlich nicht der Fall ist, wenn irgendwann mal natürlich direkt integriert wurde. Bitte. Also in diesem Fall hast du ja gesehen, da war ja die normale Eingabemaske und da pastet dieses Plugin dieses Passwort dann dort rein. Und dann wird ein ganz normales, was auch immer bei dem Webserver gemacht wird, ob es ein Post oder ein Get gemacht wird, geht natürlich ganz normal über die Leitung. Das, was auch normalerweise passieren würde, ist, wenn du es selber per Hand einträgst. Was nur gemacht wird für dich, ist das Eintragen des Passworts an dieser Stelle. Okay, das wird getriggert über eine bestimmte Seite. Wir haben ja hier gesehen, diese Google Deutschland App, die war ja schon immerhin als fertige App dort eingetragen. Das heißt, da ist schon ein Regelwerk hinter, dass dieses Plugin zu einem bestimmten Zeitpunkt weiß, okay, das ist die Eingabemaske, dort muss ich rein. Ja, ja. Es gibt hier keinen zentralen Sign-Out. Ist über diesen Weg nicht möglich, weil es ist ja praktisch in diesem Fall, wo halt es noch nicht der Königsweg ist, sondern praktisch nur einem die Arbeit des Einfügens abgenommen wird, ist es ja, wie du hier siehst, der ganz normale Account. Ja. Das heißt, wann ist ein Sign-Out gewünscht? Typischerweise dann, wenn man jemanden nicht mehr Zugriff auf diese App geben möchte. Dann bleibt einem bei solchen einfachen Integration der Weg, das Passwort zu ändern und die Hoffnung, dass das Cookie entsprechend eine kurze Expiration hat.
Ja, auch alleine.
Ja.
Im Internetcafé möchte ich mich abmelden letztendlich. Also das passiert ja. Auch
bei allen dann raus. Ja, gibt es mehrere Ebenen, die man beachten muss. Das eine, das will ich auch nur ganz kurz machen. Das eine, du bist ja beim Azure AD schon angemeldet. Das heißt, diese Session ist auch schon offen. Das heißt, wenn du jetzt eine andere App oder öffnest oder irgendwie eins, das über dein Azure AD geschützt ist, dann musst du dich natürlich nicht noch einmal bei deinem eigenen Azure AD anmelden, weil du bist dort in einer offenen Session. Und dieses Azure AD öffnet in diesem Fall eigentlich nochmal eine weitere Session bei dem jeweiligen Anbieter. Ja. Bei so einem typischen Internetcafé würde ich schon wieder fast erwarten, dass du dort das darfst, aber das kommt dann drauf an. Also wenn du keine Installationsrechte hast für das Plugin, ich weiß jetzt nicht, wie die unterschiedlichen Browser das handhaben. Beim IE dürftest du es nur als Admin, beim Chrome und Firefox bin ich mir schon wieder gar nicht so sicher, wie das dort gehandhabt ist. Okay, wirklich die letzten beiden Fragen. Bitte, hier vorne. Achso, danach. Genau. Das ist ein generisches Plugin, das heißt, das ist nur einmal zu installieren. Das ist ein Plugin vom Azure AD. Und
das auch mit allen möglichen Portalen. Ja.
Das, was man selbst schreiben muss, ist praktisch diese App in der Galerie. Und da kommst du nicht mit deinem Intranet rein, weil das ist eine Galerie, die öffentlich ist. Also nach meiner jetzigen Kenntnis kenne ich keinen privaten Weg für die Galerie. Also das ist es. Das schon. Aber dann, das ist dann wieder was anderes. Es hat, dieses Plugin macht ja praktisch das Passwort einfügen für mich. Ja? Eigene Webservices oder eigene Webserver veröffentlichen, da nutze ich ja dann wieder die interne Authentifizierung. Dann bin ich ja in meiner eigenen Domäne und dann bin ich ja als Nutzer bekannt. Ja? Wenn ich mich zum Beispiel hier den Max Mustermann nehme, mich damit in meinem Intranet anmelde, dann bin ich ja praktisch im Intranet dann mit meiner Max Mustermann AD-Identität unterwegs und nicht mehr mit meiner Azure AD-Identität unterwegs.
Ja.
Ja. Ist eine Funktion dafür, ja?
Ja.
Können wir das, ist es, wenn wir das Passwort ändern? Ja. Ich möchte jetzt eigentlich keine Diskussion haben. Ja. Also wirklich, ich habe viel Content. Lass uns, ich habe vorhin gesagt, alles, was mit Codes ja oder nein zu beantworten ist, lass uns jetzt machen. Alles, was in Diskussion ausartet, lass uns das danach machen. Weil sonst kommen wir nicht durch. Aber danach super gerne. Gut. Dann schauen wir weiter. Was haben wir uns gerade angesehen? Wir haben uns gerade diese Passwort Speicherungsmissbrauchfunktion angeschaut, aber jetzt schauen wir uns mal den Weg an, wie wir unsere internen Ressourcen veröffentlichen. Das heißt, hier haben wir unser Azure Active Directory, hier sind wir in unserem eigenen Netzwerk und hier haben wir irgendwelche Ressourcen drin, zum Beispiel einen Webserver. Ja? Und wie ihr hier schon seht, haben wir dort sogenannte Konnektoren installiert. Das heißt, das ist praktisch das Stück Software, das wir brauchen, mit dem der Azure AD kommuniziert, damit wir später dann, und das ist jetzt extern, damit wir später dann über eine externe URL, hier zum Beispiel https://app1 -contoso und dann msappproxy.net auf unsere internen Daten zugreifen können. Das heißt, der Weg, den wir hier gehen können als Nutzer, ist folgender. Wir greifen auf eine externe URL zu und erreichen damit aber eine interne Ressource. Ja, das ist der Weg, den wir hier gehen. Das heißt, hier wollen wir zugreifen, das ist allerdings nicht zugreifbar. Für den Webserver sind nicht mal Portweiterleitungen oder sowas ins öffentliche Internet oder sowas erstellt, ist gar nicht notwendig. Alles, was wir brauchen, ist dieser Connector. Und das zeige ich euch direkt mal in live. Und zwar ist das hier einer der Cs. Hier, wie gesagt, installiere ich eigentlich auch einen Webserver drauf, aber erstmal installiere ich hier diesen Application Proxy. Habe ich auch schon mal hier hinkopiert, das Setup-Teil. Geht auch wieder ziemlich schnell. Wir lesen die Lizenzen. Installieren das auch recht schnell. Melden uns hier mit unserem Admin-Account beim Azure AD an, dass wir auch berechtigt sind, diesen Connector dort hinzuzufügen. Ja. Das ist hier ein Login von Azure Active Directory. Also das ist auch eine Eingabemaske vom Azure Active Directory. Das ist kein ADFS. Okay, gut. Ja, also es ist vergleichbar wie mit der Login-Seite, die wir eben beim Webbrowser auf der rechten Seite gesehen haben vom Azure AD. Gibt es auch in dieser kleinen Form für Applikationen. Genau. So, ziemlich schnell installiert. Und jetzt gehen wir in unsere Verwaltungsseite rein, im Verwaltungsportal und schauen bei den Konnektoren nach. Und jetzt sehen wir hier, dass jetzt hier der Server, den wir gerade hinzugefügt haben, hier dann entsprechend gelistet wird unter Konnektoren. Wie wir hier sehen, haben wir das unter dem DC1 gemacht und wir haben auch eine aktive Verbindung. Das heißt, wir können das nutzen. Das war jetzt übrigens, was ihr gerade da flackern gesehen habt, war das schnelle Durchklicken, dass ich die Rolle des Webservers hinzufüge und auch installiere. Das waren eigentlich mehrere Minuten, also das hat ganz schön gedauert. Und dann als Beispiel öffne ich jetzt den Localhost von diesem Webserver und ich habe jetzt nichts irgendwo konfiguriert, ich habe nirgendwo eine Portweiterleitung definiert. Das heißt, dieser Webserver ist von außen nicht zugänglich. Ja, es gibt keine Möglichkeit vom öffentlichen Internet auf diesen Webserver zuzugreifen, weil das ist eine Azure VM und wie ihr vielleicht wisst, muss man dort solche Portweiterleitungen definieren. Was ich als nächstes mache, ist dann hier wieder im Verwaltungstool vom Azure Active Directory im Bereich Applikationen jetzt wieder eine neue App hinzuzufügen. Das haben wir hier eben gerade schon für die Google Deutschland App gemacht. Machen wir jetzt für die Veröffentlichung unserer internen Ressource. Das heißt, hier steht Publish an application that will be accessible from outside your network. Was er jetzt braucht, ist ein Name und eine interne URL. Das heißt, wie ich sie im Intranet verwenden würde. Ist bei mir hier dann auch DC1, Demo, Env, AD und so weiter und so weiter. Das wird jetzt dort hinzugefügt. Auch weil es wie eine App ist, also es wird wie eine App behandelt, muss ich natürlich auch wieder Nutzer zuweisen, die auf diese Ressource zugreifen dürfen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hoffentlich gleich wieder auf Users and Groups und füge auch wieder meinen Demo-Admin und auch meinen Max Mustermann hier hinzu, auf diese Ressource zuzugreifen. Genau. Hier, also hier Demo-Admin, Max Mustermann wähle ich auch aus und fertig. Gut. Gut, jetzt sind die berechtigt. Jetzt gehen wir im nächsten Schritt dann, achso, nachdem wir uns die Konfiguration angeschaut haben, aber wollte ich es gleich mal testen. Wir können natürlich das Logo ändern, nicht diese komische Box. Viel wichtiger ist, wir können aber auch diese externe URL anpassen. Das heißt, das ist die URL, die wir dann nach draußen geben können an unsere Nutzer, die dann mit dieser URL außerhalb von meinem Intranet drauf zugreifen, um auf diese interne Ressource zuzugreifen. Hier standardmäßig heißt sie jetzt der Name und wie mein Azure AD heißt. Jetzt aktualisiere ich meine Seite, wo ich eben schon drin war. Und jetzt kommt eine neue App dazu. Und zwar hier steht hier Internal IIS. Das ist die Ressource, die wir gerade neu hinzugefügt haben. Klicken wir drauf. Und jetzt werden wir direkt, weil wir schon angemeldet sind, die habt ihr gesehen, die Session war noch offen, werden wir direkt auf unsere Internetressource geleitet. Das heißt, wir können hiermit interne Ressourcen über das Azure AD veröffentlichen. Coole Sache. Also finde ich zumindest. Ja.
Einschränkungen gibt es da? Also, weil das ja kein direkter Zugriff, sondern er muss ja irgendwie pushen, die Information.
Dieser Connector, den du installiert hast, der macht praktisch das Routing für dich, ja, an dieser Stelle.
Aber er muss ja quasi, nachdem er keinen Port nach innen freist, muss der von innen nach außen das ja irgendwie.
Der Connector macht praktisch im Internet die Anfrage, die hier gemacht wird. Nur mit, der muss ja nicht mehr machen, als diese externe URL in die interne URL zu übersetzen. Ja? Das Gängige, was ich gesehen habe, ja. Ja. Gute Frage, kann ich dir gerade spontan nicht sagen. Aber lässt sich schnell mal ausprobieren. Ja. Können wir nochmal. Mit ActiveSync? Oh. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Das habe ich noch nicht. Ich habe es bisher wirklich nur für Szenarien gesehen, wo ein simpler Webserver oder Webserver-Ressourcen dahinter stand. Also ich weiß nicht, ob kompliziertere Protokolle wie ActiveSync damit abgebildet werden können. Pass? Nee, das ist Aufzeichnung. Kann ich danach dir zeigen. Aber das hier ist ein Video. Ja, also ich habe jetzt nicht gerade magisch irgendwie geklickt. Okay. Huch. Oh. Gut. Also, jetzt muss ich erstmal den roten Faden wiederfinden, wo wir gerade waren. Passwörter, also dass wir praktisch die von allen Geräten darauf zugreifen können, bla bla bla, brauchen wir erstmal nicht. Was wichtig ist, worauf ich reingehen will, ist, wir unterstützen auch jetzt, und das wurde ja lange Zeit gewünscht, dass wir auch so eine Art Domain Join. Ja, es nennt sich nicht Domain Join, sondern wir nennen es halt Azure Active Directory Join. Das heißt, wir können bei der Installation von Windows 10 oder auch später natürlich sagen, wir möchten einem Azure Active Directory beitreten und brauchen dann einen Nutzer dann von dort heraus. Damit eröffnen sich natürlich etliche neue Use Cases. Domain Join typischerweise mussten wir irgendwie entweder im Internet sein oder per VPN irgendwie eingewählt sein. Das erübrigt sich hiermit. Ja. Und der Vorteil ist, es ist eine einfachere Verwaltung, hat natürlich aber auch nicht all diese Funktionalität, die wir von einem Domain Join kennen. Ja. Alles, was ihr dort mit sehr ausgefuchsten Gruppenrichtlinien kennt und anderen Dingen, das habt ihr hier nicht. Das heißt, was ihr hier allerdings habt, sind simple Dinge, wie dass ihr eine Liste von Nutzern habt, die in diesem Domäne, in diesem Directory, die in diesem Verzeichnis sind, dürfen diesem Verzeichnis auch einen Rechner hinzufügen, so rum. Ja. Und was noch wichtig ist in solchen Verwaltungsumgebungen, dass natürlich dann die Admins, die auch in dem Azure AD Admin sind, und darauf möchte ich zu sprechen kommen, jetzt habe ich es wieder, die sind wie bei einer Domain Join, sie haben die dann auch lokale Admin-Rechte durch dieses Verfahren auf dem jeweiligen Rechner. Und das ist, was man ja hier sicherstellen möchte, dass wenn jemand ein Gerät einem bestimmten, ich sage jetzt mal, einer Umgebung hinzufügt, ob es jetzt eine Domäne ist oder auch in diesem Fall im Azure Active Directory, wollen wir uns ja meistens ein paar Rechte vorbehalten, dass wir diese Geräte noch in gewisser Weise verwalten dürfen. Ja? Weil meistens ja mit diesem Join ja auch verbunden ist, dass dieserjenige auf Firmenressourcen zugreifen kann. Und da möchten wir hier eine Verwaltung durchführen. Ist halt neu gekommen mit Windows 10. Auch ziemlich neu daher. Ich kenne noch nicht die ganzen Möglichkeiten, welche Regelsätze ihr hier anwenden könnt, auch wenn es hier nicht die Gruppenrichtlinien gibt. Es wird Möglichkeiten geben, doch einzelne Richtlinien auf die Geräte anzuwenden. Ja. Aber, aber welche Regeln, also Intune, aber wenn du in Intune reinguckst, hast du ja auch die ganzen Plattformen da und für jede Plattform hast du unterschiedliche Regeln, was du anwenden kannst. Genau, genau. Genau, und deswegen, guter Hinweis, wenn man wissen will, was, da muss man halt dort nochmal dann reinschauen und auch regelmäßig reinschauen, weil das wird ja natürlich auch permanent erweitert. Ähm, Das ist nochmal das, was ich vorhin angewähnt habe mit den Reports. Das kann ich mal kurz überspringen, weil das ist genau das mit diesen zwei Geografien. Kommen wir auf Multifaktor. Jetzt kommt mir die Zeit doch ein bisschen knapp. Ihr habt bestimmt 5 Minuten mehr Zeit, hoffe ich. Ja. Multifaktor ist, glaube ich, vielen ein Begriff. Ja. Wem ist Multifaktor ein Begriff? Sehr gut, dann können wir nämlich diese Motivation dafür ein bisschen beschleunigen. Ihr habt einen zweiten Faktor, was Azure Active Directory hier unterstützt, ist einmal über eine mobile App eine Push-Notifikation. Das heißt, ihr könnt dann auswählen, ich möchte auf meine App benachrichtigt werden, dann braucht ihr in der App nur sagen, bestätigen, ablehnen oder Missbrauch. Ein Telefonanruf, das heißt, da ruft eine sehr nette Dame, also eine Computerstimme natürlich, dann an und fordert euch auf, dann entweder ein Hashtag, also die Raute einzugeben oder auch das Ganze mit PIN und dann eine Raute einzugeben, um diesen Zugang zu autorisieren. Oder ihr bekommt per SMS bekommt ihr einen Code, den ihr dann hier dann im Portal eintragen müsst. Diese Funktionalität hat übrigens auch die Mobile App. Das heißt, es gibt eine Offline-Möglichkeit. Ist immer ein bisschen widersprüchlich, finde ich, weil ihr seid zwar in gewisser Weise mit dem Zugang online, weil ihr greift ja auf eine SaaS-App zu, aber das Handy kann ja in dem Fall vielleicht offline sein. Ja? Oder ihr habt, deswegen ist ein bisschen paradox, aber Offline-Funktionalität auch hier vom Handy ist häufig gewünscht. Deswegen auch hier habt ihr dann solche One-Time-Passwords auch in dieser App drin, die ihr hier verwenden könnt. Gut, das ist eigentlich nochmal zusammenfassend zu sagen, die Nutzer mehr Möglichkeiten geben. Sie können aus, hier ist ein bisschen mehr, wie ihr seht, hier hat ein Nutzer mehr Apps, die aus denen er wählen kann, über myapps.microsoft.com. Und hat darüber Möglichkeiten, auf diese Apps zuzugreifen, unterschiedliche Geräte und so weiter. Was interessant ist, er kann sein Konto dort managen. Ja, das ist dort in der Mitte dargestellt. Da kann er halt seine Zugangsdaten, seine Telefonnummer oder seine alternative Telefonnummer, alternative E-Mail-Adresse, was auch immer, selbst verwalten oder auch vielleicht sein Kennwort zurücksetzen. So typische Dinge.
Muss man immer über diese My-App-Seite dann gehen, wenn man diese Dienste nutzen will, oder kann man auch direkt den Dienst ansprechen?
Du kannst hier ein Lesezeichen setzen, aber du brauchst natürlich bei dem jeweiligen Anbieter, der muss ja wissen, dass du jetzt nicht über den regulären Login gehst, sondern dass du ein... Ich krieg dauernd hier die Zeit angezeigt, ja, also... Dabei haben wir ja schon ausgemacht, dass wir länger machen. Ja, aber du musst natürlich bei dem jeweiligen SaaS-Anbieter ja mitteilen, dass du einen speziellen Login gehst, ja.
Okay, ja. Also immer über die Webseite.
Ja. Gut. Damit haben wir eine kleine Zäsur und machen einen Schwenk zu der Automation. Wer hat sich denn schon mit Azure Automation beschäftigt? Oh, jetzt hab ich doch mal einen Punkt gefunden. Jetzt habe ich nur noch eine halbe Stunde. Gut, Azure Automation, kurz gesagt. Ihr kennt wahrscheinlich auf dem Windows-Server SMA, also Service Management Automation. Das kennt ihr, Hand hoch. Auch nicht so viele. Okay. PowerShell. Wer kennt PowerShell? Super. Wer kennt PowerShell Workflow? Okay, das ist schon wieder die Hälfte. PowerShell Workflow ist, womit Azure Automation auch und auch auf Windows Server SMA gemacht wird. PowerShell Workflow ist eine Spracherweiterung von PowerShell. Das heißt, wenn ihr PowerShell könnt, dann werdet ihr mit einem halben Tag Aufwand auch im PowerShell Workflow fleißig skripten können. Und einer gewissen Motivation vorausgesetzt. Ja. Gut. Was wir jetzt im Azure Portal haben, wir haben dort auch PowerShell Workflow und das heißt, wir haben nicht mehr bei ganz, ganz vielen Skript-Notwendigkeiten das Erfordernis, dass irgendein Client, irgendein Gerät irgendwie aktiv sein muss. Weil wenn man ein Skript normalerweise durchlaufen lässt und wir haben keinen Workflow, dann läuft das halt irgendwo in einer Session. Und wenn die Verbindung dann abbricht, wenn der Rechner abbricht, was auch immer, dann ist auch das Skript weg. Und PowerShell Workflow in Azure Automation sorgt dafür, dass jeder einzelne Step in der Datenbank persistiert wird. Das heißt, oder wir können es persistieren mit sogenannten Checkpoints, aber wenn dort irgendwo mal was abbricht oder ein Fehler ist, dann können wir an dieser Stelle auch wieder fortsetzen. Ja, das können wir dort sehr gut steuern. Ja. Und wir können auch sehr lang andauernde Prozesse damit durchführen. Also die vielleicht nicht nur vielleicht Minuten, sondern vielleicht Stunden oder Tage auch dauern. Ja. Dafür ist das Ganze gedacht. Ich gehe mal nicht auf die ganzen Details hier ein, weil dafür reicht die Zeit nicht. Ein bisschen werdet ihr in den Demos eh gleich mitbekommen. Was neu ist, ein paar haben ja die Hand gehoben, bisher konnte man das nur textlich machen im Editor, was neu dazugekommen ist, grafisch. Aus irgendeinem Grund hat irgendjemand gesagt, dass viele anscheinend so einen Workflow lieber zusammenklicken. Halte ich irgendwie für ein Gerücht, aber es scheint wirklich so zu sein. Und Was auch hier neu dazugekommen ist, dieser Punkt Hybrid Runbook Workers. Das macht das Ganze Hybrid und das ist auch der Grund, warum Azure Automation heute in diesem Talk eine Existenzberechtigung hat. Ja? Bisher war Azure Automation auf die Automation Server in Azure begrenzt. Das heißt, da wurde irgendwo ein Server genommen, da wurde eine Session aufgemacht und dort wurde mein Workflow ausgeführt. Mit den Hybrid Runbook Workers kann ich allerdings jetzt diesen Workflow auch auf meinen eigenen Servern ausführen, aber kann sie trotzdem zentral in Azure verwalten. Das ist das Charmante dabei. Ich habe ein Repository mit all meinen Runbooks, sprich meinen ganzen Skripten, und kann dann sagen, führ das bitte hier oder dort aus. So, die Editoren würde ich jetzt einfach mal überspringen. Hier zeige ich dann einfach nur, wie man das einmal runterskriptet. Ja? Ich mache das Ganze online, dann seht ihr das eh. Aber diese einzelne Demo dauert schon 5 Minuten. Was ihr hier gesehen hättet, ich mache einmal das per Textskript und einmal per grafischen Skript, ja, Workflow. Ja. Das überspringe ich an der Stelle. Weil das PowerShell ist, im Grunde könnt ihr es natürlich auch beliebig erweitern. Also so ziemlich jeder, also fast jeder, ziemlich viele Firmen bieten ja PowerShell-Erweiterung für ihre Produkte an. Das heißt, die ihr dann verwenden könnt, um das Ganze zu verwalten. Die könnt ihr hier auch in diese Automation natürlich mit reinkriegen. Mit ein paar Einschränkungen, die man kennen muss. Man muss alles in einem ZIP-File unterbringen, das ist, weil man alle Abhängigkeiten natürlich immer dort haben muss. Ja? Also, weil es wird natürlich immer dann auf einem jeweiligen Server wird mein Workflow halt hinkopiert und dort muss natürlich alles vorliegen, was dieses Skript braucht zum Ausführen. Deswegen ist es wichtig, dass man dann so ein Archiv hat, wo alles drin ist. Aber das wird auch hier entsprechend erklärt, ja, wie man sowas baut. Ja. Gut. Hier kommt der Integrationsteil. Das heißt, ich habe hier mein Azure, ich habe hier mein Azure Automation und das ist der neue Teil. Ich habe hier mein On-Prem Data Center, installiere hier so einen Hybrid Runbook Worker und bin dann in der Lage, auf einer eigenen VM, in meinem eigenen Rechenzentrum auch diese Workflows auszuführen. Genau, habe ich kurz erklärt, ich zeige es euch mal. Und zwar einmal, wie man das einrichtet. Hier wieder auf einem meiner Domain-Controller, zufälligerweise, ich weiß, es ist nicht Best Practice, installiere das Ganze hier. So, das geht auch recht fix. Ja. Hier, wichtiger Punkt, hier wählt ihr dann aus, Connect Agent to Microsoft Azure Operational Insights. Das muss man nicht unbedingt wissen, man weiß es zwangsläufig, wenn man das nutzen möchte, weil ihr werdet freundlich gebeten, so ein Azure Operational Insights Arbeitsplatz einzurichten, also Arbeitsumgebung, ja, in der dann praktisch eure Hybrid Workers dann gelistet werden oder eingetragen werden. Ja. Ganz nebenbei lernt ihr dadurch ganz viele andere tolle Funktionen kennen, die Azure Operational Insights macht. Ja. Gut, dann braucht ihr eine ID von eurem Workspace und den Key. Den habe ich mir aus dem Portal heraus kopiert. Also das könnt ihr nicht übersehen. Wenn ihr in diesem Portal drin seid, dann habt ihr so eine Seite, wo dann die ganzen Keys und IDs stehen. Die trage ich dann hier ein und installiere das Ganze. Also Install. So, Install geht richtig fix. Ja? Super. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieses Removing Backup-Files am längsten dauert immer? Ja? Genau. Hier so als Beispiel übrigens. Das ist dieses Portal hier. Und hier seht ihr dann auch diese ganzen Keys, die ich gerade da eingetragen habe. Ja? Das ist dieser Settings-Bereich, wie ihr seht. Und hier, was ist jetzt passiert? Da bin ich schon eins weitergegangen. Aber zum Glück waren wir auch gerade fertig. Was ich gerade weggeklickt habe, da stand gerade ein Server connected. Wer es vielleicht noch gerade so gesehen hat, bevor ich hier mich vertippt habe, da stand ein Server connected. Das hat unsere Installation gerade durchgeführt. So, jetzt nutzen wir unseren Hybrid Worker. Das heißt, wir sind jetzt hier in Azure Automation drin, haben hier so ein Runbook, das heißt, das ist so ein PowerShell Workflow Skript. Und hier haben wir dann, erstellen wir ein neues Create New Runbook. Und weil ich natürlich jetzt mit dem Trend gehen will, nutze ich auch bei Runbook Type gleich Graphical. Ja. Obwohl das in meinem Beispiel wenig Sinn macht, weil was ich hier für ein kleines Beispielskript habe, ist ein Einzeiler gewesen. Aber ist auch in diesem Fall ein Einzeiler, kann man nicht sagen, ein Einkästler. Ja. Und zwar gehe ich hier dann bei Commandlets rein und das, was man normalerweise sonst geschrieben hätte, kann man jetzt hier auf diese Leinwand hinzufügen, kann das dann später auch, das ist jetzt die Demo, die ich übersprungen habe, kann das dann auch mit Pfeilen miteinander verbinden, wie der Workflow zusammenhängt Und jetzt mache ich mal zwei Sachen. Ich habe hier übrigens für diejenigen, wo es zu schnell geht, ich habe das Commandlet ausgewählt, get processes. Einfach, welche Prozesse gerade laufen. Lasse das jetzt einmal auf einer Azure VM laufen. Ja, das heißt, das ist der klassische Weg, wie man auch bisher Azure Automation genutzt hat. Sehen wir hier eine kleine Liste von Prozessen. Logischerweise haben wir dort nicht so viele Zugriffsrechte. Schalte das jetzt um auf Hybrid Worker und habe hier dann meine, ich habe es DC Group benannt, weil es meine Domain Controller sind, und führe das jetzt aus. Und jetzt wird über diesen Connector, den ich da, über diesen Hybrid Worker, den ich dort installiert habe, wird dieses Skript auf meinen Server übertragen und dort ausgeführt. Und die Ausgabe wird wieder zu Azure Automation zurückgeführt. Das heißt, ihr habt die komplette Verwaltung in Azure, egal ob es in Azure läuft oder lokal. Das heißt, die Terminpläne, ihr habt die Skripte selbst, ihr habt die Ausgaben, die Fehlermeldungen, die Ergebnisse, alles an einem Ort. Und das ist halt praktisch. Und wie ihr hier auch daran erkennen könnt, das ist eine Gruppe. Wie es bei PowerShell Workflow üblich ist, führt man meistens so ein Skript direkt auf eine ganze Gruppe von Servern aus, um dort die gleiche Aktivität oder Verwaltung durchzuführen. Genau. Ja, also ihr habt gesehen, ist ziemlich simpel einzusetzen, und dann haben wir jetzt Zeit für Fragen. Ja, also vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Zwar nicht zu schnell, aber ich dachte, der Content, den will ich euch nicht vorenthalten. Ja, vielen Dank. So, wir hatten noch ein paar Fragen. Wer möchte? Jetzt sind sie weg, die Fragen. Doch, da. Okay, was war die Frage bei dem Passwort ändern?
Google sagt, nach 30 Tagen muss man das Passwort ändern.
Ja. Wird dadurch nicht abgefangen. Da gibt es dann nur zwei Wege. Der eine Weg war, wir haben es selber verwaltet. Das heißt, es wird dann irgendwo ein Moment geben, wo das Passwort, das dort eingepastet wird, nicht mehr akzeptiert wird. Zum Beispiel, weil die 30 Tage um sind. In diesem Fall muss ich mein Passwort nochmal fremd, also nochmal rauskramen, das aktuelle eintragen und noch zweimal halt das neue. Das ist ja dann ein manueller Prozess. Das muss ich dann ändern. Der zweite Weg war dieses Edit Account. Das heißt, wo ein, zum Beispiel der Admin für die Mitarbeiter, da muss der Admin dann sich darum sorgen, dass er es nicht vergisst. Weil ansonsten laufen seine Mitarbeiter in die Falle, dass sie auf einen Account nicht zugreifen können. Weil sie sind dann ja nicht in der Lage, das Passwort zu ändern, weil ihnen ja dann das aktuelle nicht bekannt ist. Ja?
Also
das
ist im Endeffekt kein wirklicher Passwort-Safe. Die meisten,
ja,
fangen das ab und...
Deswegen, die direkte Integration ist die am besten ist. Das heißt aber, da muss jemand, es war jetzt heute keine Dev-Session, aber das ist ziemlich einfach. Azure Active Directory in seine eigene Anwendung zu integrieren, ist nicht schwierig. Wir haben SDKs für so ziemlich viele Programmiersprachen, und es ist bei C# zum Beispiel sind es nur ein paar Zeilen Code, die ich dort hinzufügen muss, um Azure Active Directory Integration einzubauen. Aber das muss man halt machen. Und erst dann kann man natürlich auch... dann brauche ich mich auch nicht mehr um dieses Plugin kümmern, dann muss ich nicht mehr irgendwelche Passwörter ändern oder sonst was machen. Ja. Aber das mit diesem Plugin, ich habe halt das herausgegriffen, weil es gibt halt noch viele Seiten, die sind noch nicht direkt integriert, damit man weiß, es geht halt auch mit den Seiten, die es halt noch nicht können. Ja. Aber dann halt mit ein paar Limitierungen. Ja.
Geht das dann auch mit Applikationen?
Was meinst du jetzt mit Applikationen? Ja.
Wo ich den Login gar nicht kennen soll.
Ja, natürlich. Also du kannst das in deine App einbauen, du kannst es in deine, was nimmt man heutzutage, WinForms nimmt man nicht mehr, aber was auch immer du dafür eine Software hast, du kannst, weil Azure AD ist am Ende des Tages ja nichts anderes als OAuth 2 oder noch ein paar andere Protokolle, die da eingegliedert sind. Das heißt, entweder deine Applikation ist mit irgendeinem Framework gebaut, das das schon beherrscht, oder du verwendest eine Entwicklungsumgebung wie sowas wie JavaScript oder C#, also .NET oder irgendwie sowas, wo wir SDKs liefern. Ja, dann hast du es eh viel leichter. Ja. Aber sicher, das ist natürlich das, was gewollt ist, dass man es wirklich in seine eigene Applikation einbaut. Wo wir es direkt integriert haben, vielleicht kennen einige von euch die Mobile Services in Azure. Das ist ja so ein Backend-as-a-Service. Das heißt, für App-Entwickler ist das gedacht. Der normale App-Entwickler baut ja seine App und will sich eigentlich nicht um das Backend kümmern. Aber Backend ist meistens für Datenspeicherung, fürs Logging, für Push-Benachrichtigung, für Authentifizierung notwendig. Und dort haben wir praktisch auch mit einem Einzeiler, kann man sich gegen die typischen Consumer-SSOs wie Twitter, Facebook, Google und Microsoft Account anmelden, aber auch genauso mit wenig Aufwand, du kennst mich, mit genauso wenig Aufwand kannst du dich aber auch gegen Azure AD authentifizieren. Ja? Also mit wirklich einer Zeile ist es eigentlich, aber wenn du ein bisschen Fehlerbehandlung drumherum baust, was kann ja auch mal vorkommen, dass ein Nutzer sich vertippt, dann ist es vielleicht irgendwie 20 Zeilen Code. Ja? Die Installation?
Die Konfiguration.
Die vom Proxy, ja. Auf der Azure AD kann ich dir das zeigen. So, also hier gibt es ja wenig Konfiguration, weil hier ist ja nur die Liste des Application Proxys. Und zwar hast du hier nur die Liste der Konnektoren. Ah, sorry. Also nochmal, ich bin jetzt hier in meinem Azure AD im Verwaltungsportal unter Konfiguration und alles, was du hier bekommst, ist ja hier nur die Listung der Connections, die Verbindung aufgebaut haben. Die eigentliche Konfiguration passiert ja... Ach, der Applikation. Okay, jetzt habe ich dich. Okay. Hier, das meinst du? Alles klar. Nur mal. Das hier? Ach so, dann ist okay. Und mach mal den Kontext. Habe ich momentan nicht auf dem Radar. Ja. Hast du eine? Ah, du hast recht, ich habe es gesehen. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Und zwar mit einer Demo, wo wir einen Terminal-Server-Gateway genutzt haben.
Das genau meinst du da?
Ja, da ist halt ein Terminal-Server-Gateway da mit Azure AD vorgelagert. Und in dem Moment, wo ich halt Pass-Through macht, kam dann die ganz normale NTLM-Authentifizierung im IE. Ja, das ist Pass-Through. Das heißt, dass hier dass dann die Anmeldung von der internen Ressource direkt durchgeleitet wird. Wenn du das gleiche AD nutzt, dann schon. Wenn du, ja, dann ist ja ein Azure AD in Office 365. Ja, cool.
Wenn man die URL jetzt ändert, die Domäne, dann kann man bestimmt auch die interne Domäne nehmen.
Du meinst das hier? Das hier? Das kannst du nicht ändern, das ist ja mein AD. Das heißt, das ist immer das Format msappproxy.net und pkdemo2, so habe ich mein eigenes Azure AD genannt.
Ich habe es getestet, wenn ich jetzt auf dem Fall gucke, kann ich alle meine Domänen.
Ja, das sind alle deine Active Directories, die du eingerichtet hast. Also wenn du natürlich noch weitere Domänen hast, dann ja. Ja. Also die du dann auf dieses Azure Active Directory gemappt hast. Ja. Ja. Ja, habe ich ehrlich gesagt noch keine Performance-Studie gesehen. Ja.
Es geht auch alle Requests durch und zwar. Es gibt da keinerlei Unterschiede, der komplett mitdreht.
Das war ja vorhin auch die Active-Sync-Frage. Da bin ich mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob da wirklich alles fehlerfrei durchgeht. Ja. Okay. Können wir vielleicht noch draußen gleich besprechen, wer noch Lust hat? Ja, ich habe es verstanden. Also, vielen Dank.